Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Ihnen wieder etwas aus dem Buch Jesus von Nazareth von Joachim Gnilka erzählen. Es war mein Lehrer für Neues Testament an der Uni in München, also über Jesus von Nazareth. Und es geht momentan um die geistige, religiöse und soziale Lage zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu gab es ja verschiedene religiöse Parteien in Israel. Einige sind sehr bekannt aus der Bibel, etwa die Pharisäer. Das kommen in der Bibel ja nicht so gut weg. Gnilka sagt da, sie waren besser als ihr Ruf. Also sie lebten sehr streng. Die kultischen Reinheitsgebote, die für den Tempel galten, befolgten sie auch im Alltag. Und weil sie so ein strenges, ernsthaftes Leben führten, waren sie auch beim Volk sehr geachtet. Also sie hatten diese Lehrer, die Rabbiner. Auch Jesus hat man ja für einen Rabbiner gehalten. Es gab da verschiedene Schulen von den Pharisäern. Einige, die waren eher lockerer, andere auch ja, rigoristischer. Das waren so die Pharisäer, die selber auch Rabbiner hatten, die dann Schüler an sich gezogen haben. Dann die Qumran-Essener. Qumran ist ja recht bekannt geworden durch die Entdeckung dieser Schriften beim Toten Meer. Das war also so eine Gemeinschaft, die haben sich so als heiliger Rest verstanden mit einem geheimen, besonderen Offenbarungswissen. Die haben sehr streng gelebt, monastisch und zurückgezogen von dem übrigen Volk, das sie für unrein gehalten haben. Dann die Zeloten, das ist also so Zelos, Eifer, das waren die Eiferer. Da haben wir auch unter den Jüngern Jesu einen Simon, den Zeloten. Die haben geeifert für die Alleinherrschaft Gottes. Die waren gewaltbereit. Dann haben sie auch zunehmend an Sympathie bei der armen Landbevölkerung gewonnen und haben so 70 nach Christus den jüdisch-römischen Krieg verursacht. Und die Sadduzäer sind ja auch aus der Bibel als Gegner Jesu bekannt. Die haben mit Rom kooperiert. Das waren so die Mächtigen, die Reichen, die Aristokraten, auch die hohen Priester. Das waren so die Sadduzäer. Das waren Realpolitiker, die allein die Tora anerkannt haben. Schriftgelehrte gab es vor allem von den Pharisäern, aber auch von den Sadduzäern. Das waren eben Menschen, die sich mit der Schrift gut ausgekannt haben. Die haben in den Synagogen gepredigt, haben ihren Nachwuchs in Schulen ausgebildet. Die soziale Lage zur Zeit Jesu, also in Galiläa, da gab es mehr Landwirtschaft, am See Genezareth natürlich Fischerei. In Judäa gab es mehr Handwerk und Handel. Es gab einige wenige reiche Großgrundbesitzer, viele arme Kleinbauern und Tagelöhner. Tagelöhner kennen wir auch vom Gleichnis, die also den ganzen Tag da standen, also sich morgens hingestellt haben und gehofft haben, dass jemand sie für diesen Tag anwirbt, damit sie eben für diesen Tag zu essen haben. Ja, und dann gab es noch eine Mittelschicht aus Handwerkern, Kleinhändlern, Priestern, Leviten. Und viele Arme sind auch emigriert in die Diaspora, sodass es also auch viele Juden außerhalb von Israel gab, die ja etwa dann zu den großen Festen wieder nach Jerusalem gekommen sind. Das Haus bestand im Dorf aus einem einzigen Raum für die ganze Familie, eventuell auch noch für das Vieh. Das kennen wir aus dem, wenn Jesus etwa sagt, ihr seid das Licht der Welt, das Licht stellt man auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. Also so war das Haus, dass es tatsächlich ein Leuchter ganz erleuchten konnte. In Jerusalem hatte das Haus noch ein Obergemach, das man über eine Außentreppe erreichen konnte. Die Frau war das Eigentum des Mannes, die galten nicht so viel in Israel, und auch nur Knaben haben Tora-Erziehung bekommen. Und für die Israeliten war auch die Zugehörigkeit zum Volk sehr wichtig. Deswegen gibt es ja diese vielen Geschlechterlisten in der Bibel, damit die einzelnen Israeliten ihre Zugehörigkeit zum Volk nachweisen konnten. Dann so Jesus in der Zeit vor seinem öffentlichen Wirken. Jesus ist ja in Nazareth aufgewachsen. Nazareth war eine kleine Stadt. Also es gab dort eine Synagoge und für eine Synagoge waren 10 Männer nötig. Aber das war auch ausreichend. Also vielleicht gab es gar nicht recht viel mehr Männer. Von seinem Vater lernte Jesus den vielseitigen Beruf des Tekton, des Zimmermann. Das war auch ein Steinmetz, war also ziemlich vielseitig. Ja, trotzdem muss man fragen, ob es für einen Zimmermann in Nazareth auch tatsächlich genug zu tun gab oder ob er etwa im 4 Kilometer entfernte Sepphoris öfters gekommen ist, was ja der König zerstört hat und was dann wieder aufgebaut worden ist. Josef wird später nicht mehr erwähnt. Er starb wohl früh, sodass Maria dann in den Familienverbund aufgenommen wurde, aus dem auch die Herrenbrüder stammen. Das sind alles Vermutungen, aber recht plausibel. Dann, als Jesus Anfang 30 war, verließ er Nazareth von der Predigt des Johannes angezogen. Also Johannes der Täufer, der hat wie ein Prophet eine Gerichtspredigt gehalten. Er hat in Nächsterwartung gelebt. Also Jesus hat ja eine Naherwartung, dass wir damit rechnen sollen, das Reich Gottes ist nah. Johannes, da, der sagt ja, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Also man hat schon das Unterholz da praktisch weggeräumt, sodass die Axt gleich zuschlagen kann. Also von dieser Welt kann man gar nichts mehr erwarten. Es geht nur noch darum, jetzt noch schnell Umkehr zu leisten, bevor dann das Ende kommt. Er ruft auf zur Umkehr, tauft zur Vergebung der Sünden und er erwartet am Gerichtstag die Taufe durch den Menschensohn, die Taufe im Geist, das ist also die Reinigung für die Guten, und im Feuer, was dann die Verdammnis für die Bösen ist. Obwohl Jesus sich von Johannes taufen lässt und einige seiner Jünger vorher Täuferjünger waren, war Jesus selbst kein Täuferjünger. Sein Wirken ist doch sehr verschieden von dem des Johannes. Das war Johannes der Täufer. Wenn man das Evangelium anschaut, dann wird hier Johannes immer mehr zum Vorläufer Jesu, wird ihm vor- und untergeordnet, bis hin zur zeitlichen Trennung, sodass Jesu Wirken erst beginnt, wenn Johannes im Gefängnis ist. Soweit zu dem Umfeld, in dem Jesus damals lebte, in dem er zu wirken begann. Und so wollen wir beten, guter Gott, danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. So bitten wir dich, hilf uns, auf ihn zu hören und durch ihn Heil zu finden. Und dazu segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.